Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung, der normalerweise Fälle behandelt, die in der Steiermark oder in Kärnten stattgefunden haben. Heute aber nicht, heute haben wir eine weihnachtliche Sonderfolge. Mein Name ist David Knees, ich bin der Host des Podcasts und wie gesagt, die heutige Folge, wie es der Titel schon vermuten lässt, der tanzt etwas aus der Reihe. Und es ist gar nicht so leicht, einen thematischen Bogen zwischen lokalen Verbrechen und Weihnachten herzustellen. Wir haben das letztes Jahr gemacht, Thomas Tschick, aber heuer haben wir gesagt, machen wir etwas anderes. Und ja, ich habe dich gefragt, ob du einen Vorschlag hast und deine Idee war, einen Weihnachtsklassiker, einen Film analysieren hin auf strafrechtlich relevante Handlungen oder Sachverhalte. Und ja, wir haben uns entschieden für den Film Kevin allein zu Hause. Ich war ehrlicherweise zuerst ein bisschen verwundert, aber je mehr ich dann darüber nachgedacht habe, desto mehr begeistert war ich von der Idee. Und ich glaube, euch zu Hause wird es genauso gehen wie mir. Also herzlich willkommen, Thomas, und danke, dass du wieder dabei bist bei dieser Weihnachtsfolge.
Ja, du, sehr gerne. Also ich, wie gesagt, ich war begeistert von der Idee. Allerdings, als wir uns dann ein bisschen eingearbeitet haben, habe ich auch gesehen, es gibt intellektuelle Grenzen, die uns beiden schlicht und ergreifend gesetzt sind. Und deswegen öffnen wir jetzt noch eine Wand in diesem vorweihnachtlichen Adventkalender.
Genau, du hast nämlich juristische Verstärkung mitgebracht. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, Michael Wohlgemuth zu begrüßen.
Hallo, es freut mich auch, dass ich eingeladen worden bin zu dem Podcast heute. Ich bin, wie gesagt, neu bei Podcasts und freue mich auf das, was rauskommen wird. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen irritiert, dass mitgefilmt wird, weil an und für sich habe ich ja ein reines Radiogesicht. Ich hoffe, es wird trotzdem irgendwie erträglich werden.
Ja, aber damit hast du mir schon meine Moderation erleichtert. Ich wollte nämlich darauf hinweisen, dass dieser Podcast auch als Video stattfindet. Dann kann man dann auf Spotify und auf YouTube ansehen. Und um diesen optischen Effekt etwas zu verstärken, beziehungsweise auch in die weihnachtliche Richtung zu lenken, muss ich schnell was holen. Ich hoffe, das passt für euch.
Audiokommentar: David Knees hat seinen Kopfhörer abgelegt, spaziert jetzt durch unser Studio, kommt offenbar mit einer Errungenschaft, etwas, was er sich irgendwo zwischen Kick und Lidl gekauft hat. Deswegen.
Ja, also ich habe hier drei weihnachtliche Mützen mitgebracht. Der Gast kriegt den Vortritt. Bitte such dir gerne eine aus.
Der Gast hat auch die kürzesten Haare, sollte man dazu sagen. Das ist jetzt schon fair.
Ja, aber das ist genetisch bedingt und ist keine Wahl von mir. Ich nehme das mit dem Rudolf. Großartig, danke.
Rudolf, ja, passt. Klassisch, Thomas. Klassisch weihnachtlich mit dem Weihnachtsmann oder mit kleinen Bäumchen und Bierglaseln?
Eigentlich wollte ich die blaue Mütze nehmen, ob dessen, dass ihr ein blaues Sakko anhabt, das wird dann grundsätzlich passen. Ich trinke aber eigentlich kein Bier, also entscheide ich mich für den Weihnachtsmann.
Den Weihnachtsmann, ja.
Please.
Ja, aufsetzen müssen wir es auch noch.
Ja, dabei wir es aufsetzen, sage ich gleich dazu, Michael Wohlgemuth ist ja nicht nur juristisch gebildet, er ist auch juristisch aktiv, ist Anwalt in Graz, Eisenstadt, Wien, Klagenfurt bei der Kanzlei HBA, hat in den Vereinigten Staaten von Amerika studiert. Das heißt, er hat ja wirklich hohe Expertise, die wir jetzt da ein bisschen ausspielen wollen in den nächsten, keine Ahnung, wie lange das dauern wird.
Wir werden sehen. Bevor wir jetzt loslegen, würde mich noch interessieren, Kevin allein zu Hause, ein Klassiker aus 1990, also schon, ja, hat schon 35 Jahre auf dem Buckel. Welche Erinnerungen verbindet ihr mit dem Film?
Welche Erinnerung ich damit verbinde? Einen schönen Kinobesuch tatsächlich. Und ich war damals, als der Film ins Kino kam, ungefähr im Alter von Kevin. Und erinnere mich noch, dass das eine ziemliche Horrorvorstellung für mich wäre oder gewesen wäre, wenn sie mich auch allein zu Hause gelassen hätten, meine Eltern.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Wir sind, ich glaube, gleicher Jahrgang sogar oder zumindest.
Ich glaube,
ja. Ja, und ich durfte ihn auch wirklich im Kino in diesem Jahr sehen. Also ich bin mir nicht sicher, vielleicht war es mein erster Kinobesuch, vielleicht habe ich davor einen Asterix mal gesehen oder so, aber es ist zu meinen ersten Kinoerlebnissen zu zählen.
Ja, also ich war tatsächlich erst ein Jahr alt, als der Film rausgekommen ist. Aber soweit ich zurückdenken kann, also die Fernsehabende im Dezember, also der ist jedes Jahr mehrfach gekommen und ich glaube, das ist einer der schönen Sachen, die sich nicht verändert haben in der Weihnachtszeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch heuer wieder rauf und runter gespielt wird und das ist gut so. Ja, dann kommen wir zu unserem Modus Operandi, nennen das, glaube ich, Juristen. Wir besprechen eben den Weihnachtsklassiker Kevin allein zu Hause und analysieren den Plot hin auf strafrechtlich relevante Handlungen. Und das werden überraschend viele sein und nicht nur strafrechtliche, auch noch verwaltungsmäßige und andere, das zu kommen wird und gleich noch. Und unser Gedankenexperiment hat zwei Nebenbedingungen, nämlich wir ziehen das österreichische Strafrecht heran und auch wenn der Film in größten Teilen in Chicago, also in Illinois spielt. Und wir nehmen an, dass bei allen handelnden Personen die Strafmündigkeit erreicht ist. Passt das so?
Können wir mal machen, aber der Michi hat sich so tief gegraben, so heißt das Wort, in ein OGH-Kenntnis, dass wir sogar noch anders arbeiten können auf zivilrechtlicher Ebene. Aber boah, es wird hart, es wird komplex.
Das stimmt, wir tauchen in die Tiefe der Juristerei heute ein und ich freue mich schon, weil es wirklich ein Füllhorn von verschiedenen Dingen sind, die da zusammenlaufen und auf die wir vielleicht kommen können.
Ja. Aber wir werden es auch lustig machen, glaube ich.
Ja, genau, das ist schon auch Ziel dieser Übung.
Geht das bei Juristen? Also?
Das müsst ihr jetzt beweisen. Wir haben jedenfalls alle drei diesen wunderbaren Film im Vorfeld angeschaut und ich habe ein paar Szenen jetzt vorbereitet. Wir werden nicht alle besprechen können, weil ich glaube, dann könnten wir jetzt wahrscheinlich 10 bis 20 Stunden hier oder mehrere Seminare auf der Uni damit verbringen. Aber ich hätte gesagt, wir schauen einfach einmal in die erste Szene rein, die mir als juristischer Laie, das muss ich dazu sagen, also bitte an alle Juristen, die jetzt zuhören und bei mir Fehler entdecken, ich bitte um Nachsicht mit den beiden Kollegen, hier müssen Sie nicht so gnädig sein. Aber beginnen wir mit der ersten Szene.
Für jene Leute, die ausschließlich im Podcast dabei sind, werden wir auch immer ein bisschen beschreiben, was es hier zu sehen gibt. Also würde man sagen, starten wir los.
Also die erste Szene, das ist ganz am Anfang, wo sehr viel Verwirrung herrscht im Haus. Es ist eben gerade dieser Trubel, die Familie McAllister hat Besuch. Sie sind kurz davor nach Frankreich zu fliegen. Und ja, in diesem Chaos spielt sich diese Szene hier ab, wo Kevin im Zimmer seines Bruders Bass ist.
Was?
Hast du nicht gehört, dass man anklopfen soll?
Kann ich in deinem Zimmer schlafen? Ich will nicht mit Fuller in einem Klappbett schlafen. Wenn er was getrunken hat, macht er ins Bett.
Ich würde nicht mit dir in einem Zimmer schlafen, wenn du eine Warze an meinem Arsch wärst.
Hast Jetzt du das blickt gehört, Bass zum Mann, Fenster und nimmt die beiden anderen mit und sie schauen da raus.
Seinen kleinen Bruder und seinen kleinen Cousin und da sieht man eben draußen den Nachbarn, diesen legendären Nachbarn mit einer Tonne, vermutlich ist da irgendwie ein Salz drinnen, durch die Nachbarschaft das Schleifen und ihm den Weg frei zu schaufeln.
Er versteckt sich seitdem bei uns in der Nachbarschaft.
Wenn er der Schaufelkiller ist, warum wird er dann nicht von der Polizei verhaftet?
Dafür gibt es nicht genug Beweise. Man hat die Leichen nie gefunden. Aber jeder weiß, dass er es war. Er wird es wohl bald wieder machen. Das wird nur eine Frage der Zeit sein.
Was tut er denn jetzt?
Er geht jede Nacht die Straße rauf und runter und streut Salz auf den Gehweg.
Vielleicht versucht er nur nett zu sein.
Garantiert nicht. Siehst du diese Mülltonne voller Salz? Darin bewahrt er seine Opfer auf. Das Salz verwandelt die Leichen in Mumien.
Wow.
Mumien.
Pass auf!
Der Herr hat aufgeblickt, hat die drei Herren oder jungen Buben am Fenster gesehen, sie sind zurückgeschreckt und da musst du dir natürlich vorstellen, wir waren 7 oder 8 Jahre alt, der Mann hat uns mehr oder weniger direkt angesehen.
Der schaut gruselig aus, ja.
Ja, zumindest damals. Heutzutage tragen alle alten Männer so einen Hipsterbart. Also.
Ja, jedenfalls haben wir gehört, dass Bass hier ziemlich schwere Vorwürfe in den Raum stellt gegen eben diesen Herrn, der die Straße dort von oder den Gehweg vom Schnee befreit. Marvy heißt er, erfährt man. Und der beschuldigt ihn mehr oder minder, dass er ein Serienmörder wäre, der sich hier, also das hat man dann eh gehört, der die Leichen irgendwie in Salz auflöst. Und ja, für mich als Laien hört sich das an in Richtung Verleumdung oder üble Nachrede. Wäre das hier der Fall?
Juristisch gesehen bin ich ganz bei dir, dass man sagt, ja, Verleumdung oder üble Nachrede ist möglich. Der Unterschied ist, dass bei der Verleumdung jemand mit Vorsatz etwas Falsches über jemanden sagt und bei der üblen Nachrede hält der, der das sagt, zumindest für möglich, dass das tatsächlich passiert ist.
Also wenn Bass der Überzeugung ist, dass es wirklich so ist, dann hat er hier quasi das kleinere Delikt der üblen Nachrede begonnen.
Ganz genau. Aufgrund der Szene getraue ich mich jetzt nicht sagen, ob er das bewusst sagt, um den Kindern eben Angst zu machen, den jüngeren Kindern Angst zu machen, oder ob er tatsächlich glaubt, was er da sagt und das irgendwo anders hergehört hat. Also es wäre für mich beim Gerichtsverfahren durchaus offen, in welche Richtung das gehen wird.
Ja.
Ja, wo man aber auch sagen muss, ein Delikt ist zumindest mal nicht erfüllt, beziehungsweise ein Anspruch ist nicht erfüllt. Da gehen wir jetzt ins allgemeine bürgerliche Gesetzbuch rein, und zwar um die Wegehalterhaftung 1319a. Da muss man schon der ganzen Nachbarschaft der McAllisters und auch den Eltern McAllisters sagen, okay, dadurch, dass sie es ja offenbar organisiert haben, dass da der Weg gesäubert wird, gesalzen wird und sowas, halten sie sich weitgehend schadlos. Also zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ist es wirklich wurscht in Österreich, was auf deinem Gehsteig sozusagen passiert, ob der vereist oder sonst irgendwas. Die restliche Zeit des Tages musst du halt darauf achten, dass es ordentlich ist. Und da muss man sagen, zur Abwechslung einmal, das wird nicht oft vorkommen in diesem Podcast, Punkt für die McAllisters, da haben sie einmal was ordentlich gemacht.
Ja, da muss ich jetzt aber auch eine Kleinigkeit ergänzen, nur weil ich unlängst darüber gestoßen ist. In manchen Gemeinden in Österreich ist es auf Gemeindeebene nicht erlaubt, Salz einzusetzen, um die Straße von Eis zu befreien. Aus, ich glaube, Naturschutzgründen.
Oder? Naturschutz, es geht auch um Tierschutz. Ich glaube, die Pfoteln von den Hunden und so, also das ist auch noch ein großer Aspekt.
Ja. Ja gut, haben wir damit die erste Szene, glaube ich, haben wir damit ausreichend besprochen. Kommen wir zur nächsten. Oder hast du noch was, Michael?
Im Wesentlichen nicht. Vielleicht nur als kurze Ergänzung, dass bei der Wegehalterhaftung die Haftung des Wegehalters grundsätzlich nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gegeben ist nach dem 1319a. Aber ansonsten war es, glaube ich, schon ein sehr interessanter Einstieg.
Ja, sehr gut. Dann schauen wir, was da als nächstes kommt. Es ist der gleiche Abend wie in der vorigen Szene, es ist noch immer großes Chaos in diesem Haus, es rennen zig, ich glaube es sind 15 Leute insgesamt, die da durch das Haus schwirren, und es ist dann ein Polizist, ein, sagen wir so, er gibt sich zumindest als Polizist aus, das wird dann noch interessant werden, der eben eine Ansprechperson sucht, und neben ihm steht ein Pizzabote, der ihr Pizzas geliefert hat und auf seine Bezahlung wartet. Hören wir kurz rein.
Der Mr. McAllister, der hier wohnt?
Ja. Oh gut, denn jemand schuldet mir 122,50.
Könnte ich Sie mal kurz sprechen?
Bin ich verhaftet oder sowas?
Nein. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür, wissen Sie, und es gibt immer eine Menge Einbrüche während der Ferien. Wir sehen uns also nur um, ob alle in der Nachbarschaft ausreichend vorgesorgt haben. Das ist alles.
Oh ja, wir haben automatische Vorrichtungen für die Lichter, Schlösser an allen Türen. Das ist ja wohl alles, was man heutzutage tun kann, oder? Wie wär's mit etwas Eierpunsch oder so?
Komm schon, Dad, wir essen.
Hallo, kommen Sie.
Eier? Pizza! Eierpunsch? Pizza! Hey, sagen Sie, fahren Sie vielleicht weg?
Dieser Polizist, man wird dann später erfahren, es ist einer der Einbrecher, es ist Harry nämlich, der will hier in Erfahrung bringen, ja, was diese Familie vorhat, ob das Haus leer sein wird in den nächsten Tagen, erkundigt sich über mögliche Sicherheitsmaßnahmen, Alarmanlagen etc., automatische Lichter, und der Vater gibt ihm auch bereitwillig Auskunft. Ich habe dieses File jetzt abgespeichert unter dem Titel Amtsanmaßung mit einem Fragezeichen, also eigentlich kein Fragezeichen, weil dann lässt du mich nicht als Datei abspeichern, aber das habe ich mir dabei gedacht. Ist das eine Amtsanmaßung oder ist das jetzt nur eine Tat im Rahmen des späteren Einbruchs, die als Vorbereitungshandlung gewertet wird? Wie würde das ein Staatsanwalt sehen?
Also aus meiner Impulseinschätzung heraus ist das jetzt nichts, wo er sich ja irgendwie ein Amt anmaßt, sondern ich betrachte es als Teil der Vorbereitungshandlung. Er trägt zwar jetzt die Insignien der Polizei, das heißt, du könntest ihm vielleicht sogar eine Urkundenfälschung entgegenhalten, weil er da ja auch seine Embleme drauf hat und dergleichen mehr. Das ist immer schwierig, ab wann gilt eine Uniform als Urkunde theoretisch oder so. Michi nickt, schüttelt aber auch den Kopf, ich kann es noch nicht deuten, aber gehen wir später noch drauf ein. Aber ich sehe es tatsächlich jetzt als Teil der Vorbereitung, weil er hat ja jetzt nicht vor, ihm da irgendwie im Zuge irgendwas Amtlichen entgegenzutreten. Mhm. Widersprich mir, mein Lieber.
Nein, ich sehe das durchaus ähnlich wie du. Also mein undefinierbarer Kopfeinsatz war eigentlich zustimmend gemeint im Großen und Ganzen. Möglicherweise kann man noch sehen, allein dass er sich als Polizist ausgibt, obwohl er keiner ist, könnte möglicherweise in Richtung Amtsanmaßung gehen. Da müsste ich aber noch einmal schauen, ob es dazu Judikatur gibt.
Wie ist es eigentlich jetzt, weil das ist mir auch erst jetzt im zweiten Anschauen aufgefallen, wenn der Vater McAllister dem Polizisten, den er zu dem Zeitpunkt wirklich für einen Polizisten hält, einen Eierpunsch anbietet und der ist ja alkoholisch. Ist das nicht zu einer Verleitung schon, weil innerhalb des Dienstes hast du ja noch dienstrechtliche Konsequenzen zu fürchten, wenn du die österreichisch gesagt am Bier stolzt mit einem Eierpunsch im Dienst und wenn du dem Polizisten jetzt im Dienst den Eierpunsch anbietest, bist du dann jetzt schon selber wieder in einem, sagen wir jetzt einmal, Graubereich?
Möglicherweise ja. Wenn ich jetzt sage, okay, der Film ist in den 90er Jahren gedreht worden, wo es noch die Gendarmerie gegeben hat, war das vielleicht der österreichische Weg? Ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt aber keine Verleumdung begehen.
Okay, denn das Eierpunsch-Angebot hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ja, ich fahre 30 Sekunden auch noch nicht, glaub's mir.
Aber sehr gut, dann schauen wir, was die nächste Szene noch für Überraschungen oder neue Erkenntnisse für uns parat hat.
Darf ich dazwischen eigentlich einmal die Mütze absetzen? Die ist so heiß.
Von mir aus.
Ich bin das gewohnt, ich muss auch bei 30 Grad am Anzug im Gerichtssaal tragen, also meine Mütze bleibt auf.
Thomas ist auch näher am Scheinwerfer, muss man dazu sagen.
Er hat auch mehr Haare.
Hintergrund für die nächste Szene. Es ist der nächste Tag. Man muss dazu sagen, es hat in der Nacht, glaube ich, einen Schneesturm gegeben und der hat da die Stromleitung beschädigt. Und damals hat man noch nicht den Wecker des Handys verwendet, weil das noch nicht so in der jetzigen Form existiert hat. Und damit war der Wecker außer Betrieb und diese Familie hat verschlafen. Und die waren dann alle ganz hektisch und gestresst, weil sie ja den Flieger nach Frankreich erwischen mussten. Und jetzt werden die abgeholt von so einem Airport-Shuttle mit zwei Autos und die Schwester, ich glaube, es ist eine Schwester, ihr Name ist Heather, die soll eben die Kinder zählen, um sicherzustellen, ob alle da sind. Hören wir kurz rein. Sie stellen sich da alle in einer Reihe auf und ein Nachbarbub mischt sich da runter, der schaut da in diesen Wagen rein und steht da auch so herum.
92, 12,
was? Hör auf mit dem Quatsch. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, die Hälfte hier rein, die andere Hälfte da rein. Kommt und behalt euch.
Ich wünsche euch einen guten Zug. Bringt mir was aus Frankreich mit.
Eine Schlüsselszene in dem Film, muss man eigentlich sagen, denn da ist Kevin verloren gegangen.
Genau, ja, die Anzahl stimmt der Kinder, aber Heather hat diesen Buben nur von hinten gezählt, hat die Hand auf seinen Kopf gelegt, um quasi alle durchzuzählen und dadurch hat diese Anzahl gestimmt, aber es war halt die falsche Person darunter.
Ist Heather überhaupt eine taugliche Gehilfin, ist jetzt einmal die Frage, oder hättest du da als Erwachsener nicht selber nachzählen müssen? Das ist ja offenbar eine Schwester bzw. Cousine in dem einen Fall. Hätte man da als Elternteil McAllister oder auch als Schwager McAllister nicht selber nachzählen müssen oder hätte sich dieser tauglichen oder untauglichen Gehilfen bedienen dürfen?
Ich meine, es ist natürlich in dieser Situation, offensichtlich dieser Stresssituation, wo alle zum Flughafen wollen, jeder packt nochmal zusammen, schaut, dass man die Sachen zusammen hat und lagert dann etwas Banales unter Anführungszeichen oder vermeintlich Banales wie das Abzählen der Kinder an eine ältere oder Jugendliche oder junge Erwachsene, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aus. Grundsätzlich, ja, glaube ich schon, dass man die Verantwortung zum Zählen übergeben kann, aber ich als Elternteil muss mich meiner Meinung nach dann danach trotzdem noch einmal versichern, dass ich zumindest meine Kinder bei mir habe.
Zwei Ergänzungen noch. Also erstens einmal, es sind nicht die McAllisters, die so viele Kinder haben, da sind noch irgendwie ein Onkel und deine Tante sind da auch noch dabei, also es ist da eher die Großfamilie gemeint, aber die verreisen eben alle gemeinsam. Und eine Sache, die wir jetzt vielleicht schon vorweggenommen haben, es geht dann um die Verletzung der Aufsichtspflicht letztendlich und was wir jetzt klären wollen ist, ob der Teil oder wie es dazu gekommen ist, vielleicht auch schon eine relevante Sache wäre.
Ja, also ich meine, der Michael hat es gut dargestellt, du kannst es auslagern, im Endeffekt wird es dir aber zugerechnet, ob die Kinder abgezählt sind und du bist ja nicht nur als Elternteil allein dafür verantwortlich, du kannst ja auch für andere Kinder Verantwortung übernehmen, so sie dir jetzt entweder wirklich faktisch übertragen ist oder durch konkludentes Handeln. Also wenn wir uns privat treffen und drei Elternteile bleiben im Gasthaus sitzen und einer muss mit zur Schaukel gehen, auf die Kinder aufpassen, dann ist der natürlich auch für die Kinder des anderen verantwortlich. Wobei, du hast ja so brave Kinder, die stellen eh nie was an.
Ich enthalte mich.
Ja, über die Aufsichtspflicht kommen wir vielleicht dann am Schluss noch einmal zu sprechen, weil ich glaube, da wird dann auch relevant eben Dinge wie welchen Gefahren dann das Kind ausgesetzt ist in diesem Zeitraum. Da können wir vielleicht dann am Schluss noch etwas dazu sagen. Aber vorerst hätte ich gesagt, schauen wir uns einmal an, was dann als nächstes passiert. Die Familie hat das Flugzeug noch erwischt im letzten Moment, obwohl sie erst, glaube ich, 40 Minuten vor Start Richtung Flughafen gefahren sind, aber sie haben das geschafft. Und diese Szene, die ich interessant fand, spielt sich dann im Flieger ab.
Vielen Dank. Das ist echt, das ist echtes Kristall, ja. Das ist echt.
Und?
Gib sie in deine Tasche. Mach schon, mach schon, mach schon.
Das geht also, doch nicht, stell sie.
Gib sie in deine Tasche.
Champagner?
Oh ja, ja, machen Sie voll, machen Sie voll. Ganz voll, bitte.
Ist das wirklich richtig?
Also ganz voll bitte. Onkel Frank ist ein wenig ein Knauser, das kommt in mehreren Szenen sehr zum Vorschein. Interessantes Nebendetail, die Eltern haben sich die First Class gegönnt. Die Kinder sind alle hinten im Economy, in der Economy-Bereich des Fliegers. Und der Frank bekommt da ein Glas war das jetzt, das als echt Kristall einschätzt und er verlangt von seiner Gattin, dass sie eben dieses Glas in ihre Handtasche steckt. Also man ist ja Besitzer dieses Glases für die Dauer des Fluges, aber nicht Eigentümer, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Aber durch das Einstecken in die Tasche, wahrscheinlich mit der Absicht, später damit aus dem Flieger zu spazieren, begeht man damit einen Diebstahl. Und wenn ja, ist Frank auch mitverantwortlich dafür, weil er seine Gattin anstiftet dazu? Wie schaut das aus?
Ja, natürlich. Also wenn er sie auffordert, das Glas, das in einem fremden Eigentum steht, einzupacken, ist er natürlich mitverantwortlich als Anstiftstäter in dem Fall. Und sie natürlich als unmittelbare Täterin, wenn sie den Folge leistet, auch.
Wobei man das Autoritätsverhältnis zwischen den beiden noch einmal neu berechnen müsste, würde ich jetzt mal sagen. Es könnte schon auch sein, dass er sie nötigt, oder? Um sie jetzt ein bisschen zu überzeichnen, natürlich. Aber
das geht vielleicht ein bisschen raus. Also die Szene ist vielleicht zu kurz, aber er ist sicher der Dominantere in der Beziehung, würde ich sagen, oder in dieser Szene. Also der Gedanke ist gar nicht so abwegig, ja.
Das ist sowas knapp vom Vierer vorbei in der Klausur. Nicht so abwegig.
Rechtlich vertretbar.
Wobei man an der Szene sieht man ja absolut, aus welchem Jahrhundert dieser Film ist. Ich meine, echtes Glas, tatsächliches Metallbesteck in einem Flugzeug. Also da merkst du, das ist vor 9-11 gedreht worden. Seither gibt es so etwas nicht mehr auf irgendwie, also zumindest nicht, außer du fliegst in irgendeiner hochprivaten Irgendwas-Klasse, aber ansonsten weder Glas noch Metallbesteck.
Ja, und ich bin mir sicher, wenn es kein Kinderfilm wäre, würde in diesem Flieger auch geraucht werden.
Ganz sicher.
Na gut, kommen wir zur nächsten Szene. Und die hat auch einiges parat, das kann ich jetzt schon sagen. Situation, also das haben wir noch gar nicht gesagt eigentlich, aber ganz grundsätzlich geht es in dem Film darum, dass Kevin allein zu Hause ist, das verrät der Titel schon, die Familie vergisst ihn eben und dann entdeckt er quasi, als er dann aufwacht und seine Familie bereits verreist ist, entdeckt er quasi, ja, er ist jetzt alleine zu Hause. Glaubt zuerst, er hätte sich das gewünscht, weil er hat das wirklich am Vorabend noch ausgesprochen und dachte, dass das vielleicht irgendwie auf magische Weise wahr geworden ist. Jedenfalls realisiert er, dass er jetzt wirklich ganz allein zu Hause ist und das gefällt ihm ganz gut eigentlich, aber er hat dann halt so kleine Probleme, wie dass es nichts zu essen gibt und macht sich auf die Suche nach etwas Bargeld.
Ganz kurz noch ein Einwurf. Glaubst du wirklich, deine Zuhörerinnenschaft ist so jung, dass die noch nie Kevin allein zu Hause gesehen haben und du es ihnen jetzt erklären musst, dass nachdem wir eine Viertelstunde schon drüber reden?
An alle, die jetzt zuhören und diesen Film noch nie gesehen haben, bitte einen kurzen Kommentar auf Spotify. Es würde mich interessieren, ob da ein paar dabei sind. Dann können wir diese Frage auch klären. Und jetzt zur Szene. Er blickt auf ein Regal im Zimmer seines Bruders Bass, wo ein Terrarium mit einer Vogelspinne auch ist. Und das wackelt schon alles ziemlich gefährlich. Er klettert weiter hoch, es knarzt, man hört.
Simon, diese Szene, wo du immer schon gewusst, dass da passiert ist. Jetzt knallt das Regal. Kevin liegt dann unter Hölzern, ein Basketball rollt noch drüber, ein Helm, er befreit sich draus. Hat so ein bisschen Tom und Jerry-Optik, muss man auch sagen, diese ganze Szene.
Na toll, das rettet mir das Leben.
Findet eine Box mit Geld. Und, Schlüsselszene, die Vogelspinne krabbelt dann davon, unbemerkt von ihm. Was habt ihr hier für relevanten Handlungen oder Sachverhalte entdeckt, die für unsere heutige Übung von Bedeutung sein könnten?
Ja, wieder einiges, das uns die Szene bietet, von angefangen von einer Sachbeschädigung, indem ich quasi etwas kaputt mache, was nicht mir gehört. Wenn wir schon beim Diebstahl waren, sowas Diebstahl-ähnliches nenne ich es jetzt einmal, indem er das Geld seines Bruders nimmt, gibt vielleicht jetzt eine Rechtfertigung dafür, nämlich dass er Grundbedürfnisse mit diesem Geld einmal zu befriedigen hat in der nächsten Zeit und möglicherweise wir dann eben nicht von einem Diebstahl reden. Dann, wie die Vogelspinne verwahrt ist, Tierhalter, Haftungen möglicherweise. Also es gibt wieder sehr, sehr viel, über das wir da drinnen jetzt aus rechtlicher Sicht sprechen können.
Ja, was jetzt nicht dabei war in dieser Szene, das sieht man aber vorher noch, sein Bruder Bass erklärt noch, bevor sie losfahren, eben, dass er dieser Spinne einen Haufen, ich glaube, Mäuse innereien gegeben hat und dass die quasi die nächsten Tage davon zehren kann. Was aber schon der Fall ist, Kevin hat ja mit dieser Aktion dieses Terrarium zerstört. Das heißt, die ist ja nicht mehr dann im richtigen Umfeld und er kümmert sich auch nicht weiter darum. Macht er sich, inwiefern ist das jetzt problematisch?
Naja, ich würde es noch einmal früher die Problematik ansetzen, denn dass Bass überhaupt in seinem Kinderzimmer, in so einem Terrarium, ein giftiges Viech erhalten darf. Also da sind wir ja wieder mal bei den Eltern drinnen, die ihre Sorgfaltspflichten absolut verletzen, weil natürlich weißt du nicht, was der 16-Jährige mit den aufgestellten Horn so alles in seinem Zimmer macht und du willst das als Elternteil wahrscheinlich auch nicht wissen, um Himmels Willen. Aber diese Vogelspinneninstallation, die war ja bekannt, die ist ja dort gewesen. Das heißt, da wussten die Eltern, dass eigentlich was falsch läuft. Das heißt, sie sind da mal meines Erachtens nach in die Pflicht zu nehmen. Und dann durch das Ausbrechen, da ist dann aber auch schon wurscht, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
Ich glaube auch und vor allem, welche Verantwortung der Kevin da jetzt hat, ist mir gar nicht so bewusst. Vielleicht hat er es gar nicht mitbekommen, was passiert ist oder nicht dran gedacht. Man darf nicht vergessen, wir reden da über einen 8-Jährigen, der quasi gerade probiert, alleine zu überleben. Und die Szene interpretiere ich so, dass er es gar nicht mitgekriegt hat, dass er in erster Linie mal davon gelaufen ist oder vielleicht gar nicht beachtet hat. Das war für ihn nicht wichtig.
Gibt es da nicht auch noch immer dieses Entschuldungsmoment eines Schocks unmittelbar nach einem Unfall und wenn du halt von der fünften Sprosse eines Regals fallst, könnte man das ja auch jetzt dem Kevin zugute rechnen, oder?
Natürlich. Also jede medizinische Indikation, die irgendwie sein Verhalten verändern kann oder eine Auswirkung darauf hat, ist natürlich relevant für rechtliche Beurteilung jetzt einmal.
Also ein Freispruch für Kevin in diesem Fall. Beim Diebstahl kann man noch drüber reden.
Na, also das ist ja nah am Mundraub, wie der Michael gesagt hat. Also es ist zur dringenden Bedürfnisstillung herangezogen, das Geld, das geht schon. Ich meine, wenn er jetzt nachher Zigaretten und Schnaps kauft, dann wird es wieder problematisch. Aber solange es jetzt irgendwie...
Ich bin mir auch nicht sicher, ob er da tatsächlich einen Bereicherungsvorsatz hat in dem Moment, wo er das Geld nimmt. Also wahrscheinlich will er das einmal nehmen und hat... bin mir nicht sicher, ob er nicht im Hinterkopf hat, wenn ich es eh habe, werde ich es zurückzahlen oder wenn ich es von meinen Eltern bekomme, wenn die wieder da sind, ersetzen sie das Geld sowieso. Also dieser Gedanke könnte bei mir im Hinterkopf da auch noch eine Rolle spielen, wo ich vom Diebstahl eben zusätzlich noch wegkommen könnte.
Okay, also tatsächlich schaut das nach einem Freispruch für Kevin in dieser Szene aus. Die nächste Szene, die habe ich jetzt nicht vorbereitet, deswegen werde ich sie erklären. Ich habe dann die Szene danach, weil die auch noch spannend ist, vorbereitet. Es geht darum, Kevin ist in einem Geschäft, geht dann eben mit diesem Geld einkaufen und er fragt zuerst nach einer Zahnbürste, beziehungsweise erkundigt sich, ob die irgendein Gütesiegel der amerikanischen Zahnärztegesellschaft hat, und die etwas überforderten Mitarbeiter des Geschäfts können in dieser Situation nicht beantworten, und plötzlich taucht eben dieser Marvi hinter ihm auf. Kevin hat diese Zahnbürste noch in der Hand, sieht Marvin hinter sich, es treffen sich wieder die Blicke und Marvin schaut wieder einmal sehr gruselig rein, und Kevin läuft in seiner Panik aus diesem Geschäft, hat aber die Zahnbürste noch in seiner Hand. Der Mitarbeiter des Geschäfts läuft mit ihm nach draußen und ruft: Dieb, Dieb, haltet ihn, und dann verfolgt ihn ein Polizist. Diese Szene werden wir gleich sehen, aber sprechen wir zuvor über diesen Umstand, dass er mit dieser Zahnbürste aus dem Geschäft gelaufen ist. Ist das hier wieder so zu betrachten, dass das ein Schockmoment war und der hier im Moment einfach in einem emotionalen Ausnahmezustand gehandelt hat und deswegen diese Tat entschuldigt würde?
Also ich würde einmal voranstellen, er darf sich ja grundsätzlich die Zahnbürste kaufen, weil das halte ich durchaus für ein altersübliches Geschäft, dass du um $3 bis $4 eine Zahnbürste kaufen kannst, und jedes anständig erzogene Kind mit 8 Jahren wird sich ja zweimal am Tag die Zähne putzen. Das heißt, da ist zumindest mal dieses zivilrechtliche Rechtsgeschäft ist safe, oder Michael?
Davon bin ich auch überzeugt. Also da bin ich ganz bei dir. Zahnbürste und Zahnpasta mit $3 bis $5 in dem Fall, ganz sicher. Ich glaube, dass er das Geschäft abschließen darf und dass es ein gültiger Kaufvertrag am Ende des Tages wäre, würde er es bezahlen.
Ja, und wenn man die Voraussetzung nochmal, ist er auch in der Lage, es zu fladern, würde ich mal jetzt sagen, oder? Ja.
Grundsätzlich ja.
Weil es ist eine, sagen wir jetzt mal, Schuldfähigkeit vorhanden, indem er weiß, dass er eigentlich ein Rechtsgeschäft abschließen müsste, dass das Produkt einen Wert hat.
Zumindest eine zivilrechtliche würde ich mir jetzt unterstellen. Ja. Beim Strafrecht habe ich einen generellen Ausschluss halt aus meiner Sicht für solche Daten.
Okay. Also das heißt, er wird sowieso nie und nimmer belangt werden können, auch nicht für dergleichen Kleinigkeit.
Einmal für Schadenersatz, ja, wahrscheinlich dann schon im Hintergrund, beziehungsweise seine Eltern dann wieder weitergedacht, wenn man in den Regress geht und in die Verantwortung, dass sie ihn da allein gelassen haben in der Situation und so weiter. Aber ich glaube auch in dem Fall, also genau mit dem Schockmoment, hat er zumindest, wie er das aus dem Geschäft läuft, keinen Bereicherungsvorsatz noch zusätzlich.
Mhm. Also noch einmal zu der Annahme, er wäre bereits strafmündig oder würde vor einem Richter behandelt werden wie ein Erwachsener. Würde der straffrei ausgehen?
Es ist die Frage, irgendwann kommt er halt drauf, dass er es in der Hand hat. Also in dem Moment selbst, wo er jetzt rausstürmt, sehe ich den Diebstahl eben nicht als vollendet an, weil er es aufgrund des Schockmoments das macht. Aber in dem Moment, wo ihm klar wird, okay, ich habe jetzt irgendwas angeeignet, was eigentlich nicht mir gehört, und ich gebe es nicht zurück oder ich gehe jetzt nicht zurück und bezahle das, vielleicht auch, weil er Angst hat, weil ihm da alle nachgelaufen sind und für den Konsequenzen und so weiter, da könnte dann eine strafrechtliche Verantwortung schon entstehen.
Ja, und ich glaube, jetzt haben wir einen Kevin. Schauen wir in die nächste Szene rein. Es ist eben unmittelbar nach diesem Diebstahl oder Nicht-Diebstahl, und so schaut das aus. Der Polizist folgt ihm.
In dem Fall ein echter Polizist und nicht Joe Pesci in der Verkleidung des Polizisten.
Über einen Eislaufplatz, Kevin rutscht da auf seinen Knien durch.
Jetzt haben wir den Moment.
Ich bin ein Verbrecher.
Ja.
Er hat realisiert, dass er diese Zahnbürste in der Hand hat, ja, und sofort erkannt.
Er hat sie angeschaut, er hätte noch umdrehen können in dem Moment und sagen: Tätige Reue, ich laufe jetzt mal zurück, slide noch einmal über den Dorfteich, zurück rein ins Geschäft, aber da ist das. Das ist schon ein absolutes Schuldeingeständnis.
Vielleicht wollte er auch einfach seinen Anwalt zuerst konsultieren und die beste Möglichkeit suchen, wie man das dann rückgängig macht. Könnte das auch gewesen sein?
Es entschuldigt dann, wenn ich Rücksprache mit dem Anwalt habe, nicht die Tat, sobald ich sie erkannt habe oder vollendet habe. Also der, als Anwalt kann ich da nur aus der Situation, die ich habe, das Beste machen. Am besten wäre eben in dem Fall, er würde zurückgehen, entweder das Ganze bezahlen, sich entschuldigen oder einfach zurückgeben die Sachen.
Mhm. Also in diesem Fall kein Freispruch für Kevin?
In diesem Fall würde ich sagen, nein, kein Freispruch für Kevin. Interessantes Detail am Rande, nur weil wir jetzt über die strafrechtliche Verantwortlichkeit gesprochen haben, bei jungen Kindern in Österreich. In Amerika gibt es das grundsätzlich auch, aber da hat das Gericht das Recht, diese Straffähigkeit auch bei Minderjährigen aufzuheben. Das ist bei uns nicht so. Also es gibt immer wieder Verfahren, die auch ganz populär dann bei uns geführt werden, wo gerade bei Kapitalverbrechen zum Beispiel die Todesstrafe für Minderjährige auch gefordert und möglich ist in solchen Verfahren. Da haben wir Gott sei Dank einen größeren Schutz und dass man sagen, na, das ist ganz generell so, dass erst ab einem gewissen Alter die Kinder straffällig werden können. Gibt es immer wieder Diskussion, ob man das runtersetzen sollte, das Alter und so weiter. Aber ich glaube, dass das in Amerika zum Beispiel in die falsche Richtung geht.
Mhm. Und das liegt im Ermessensbereich des Gerichts, dass die jetzt sagen, der war sich seiner Taten bewusst und deswegen wollen wir ihn auch behandeln wie einen Erwachsenen oder wie wird das entschieden?
Meistens ist es so, dass die Staatsanwaltschaft dort den Antrag zu stellen hat und Argumente bringen muss, warum in diesem Fall tatsächlich Erwachsenenstrafrecht zum Beispiel anzuwenden ist und warum durchaus eine Todesstrafe drohen kann. Die Entscheidung liegt dann natürlich beim Gericht, ob sie das dem folgt, dem Argument oder nicht, ja.
Okay. Ein interessanter Ausflug ins amerikanische Strafrecht. Kommen wir zum nächsten Teil. Hier geht es um die Vorbereitung. Also wir wissen jetzt auch schon, dass Harry und Marv vorhaben in dieses Haus der McAllisters, was für sie der super Jackpot ist, weil das ist wirklich ein großes Haus, dass die dort einbrechen wollen. Und Kevin hat das bereits mitbekommen, weil die wollten bereits mehrfach in dieses Haus gehen. Er konnte sie aber immer wieder abwehren, indem er vorgetäuscht hat, dass hier mehrere Personen in diesem Haus wären, dass der Betrieb wäre. Und die kommen aber dann nach einiger Zeit drauf, dass es eben nur Kevin ist. Und so beschließen sie doch zu versuchen, in dieses Haus einzubrechen. Und Kevin weiß das und will sich entsprechend vorbereiten. Also er rollt hier einen großen Plan auf, den Schlachtplan hat er den betitelt und da sind einige Fallen aufgezeichnet. Jetzt verteilt er Matchbox-Autos und so ein kleines scharfes Spielzeug am Boden. Er schüttet Wasser, es ist sehr kalt dort, es liegt Schnee, Wasser über die Stiegen. Er erhitzt einen Metallbügel, dann krabbelt zwischendurch wieder mal diese Vogelspinne. Den Metallbügel hängt er über eine Türschnalle, er gießt noch mehr Wasser über noch mehr Stufen. Er verstreicht einen Kleber auf den Kellerstiegen, baut Nagelfallen, spannt ein Seil zu einem Hochhaus. Gibt Klebstoff auf Glassichtsfolie, bereitet Federn vor einem Ventilator vor. Verteilt noch mehr spitze Gegenstände auf dem Boden vor einem Fenster, hängt die Farbkübel auf. Ja, man sieht hier eine Reihe von Vorbereitungen, eben er nennt das selbst Schlachtplan. Macht sich Kevin hier strafbar, indem er sich gegen den Einbruch vorbereitet, oder kann man sagen, das kann er, um seine eigene Sicherheit zu schützen, tun?
Ja, die Frage ist immer, was würde ein vernunftbegabter Mensch tun? Ich glaube, das ist eine der sehr, sehr gern verwendeten Formulierungen in deiner Branche, der vernunftbegabte Mensch.
Wobei man genauso wenig wissen, was der vernunftbegabte Mensch ist, wie wenn die Politiker sagen, der normale Mensch oder ich weiß nicht.
Es ist eine juristische Konstruktion. Aber ich glaube, der vernunftbegabte Mensch sollte 911 oder 133 wählen.
Ganz genau.
Ja, aber das Telefon funktioniert ja nicht. Das muss man zu seiner Verteidigung sagen.
Aber es gibt ja zumindest Polizisten in der Stadt. Das haben wir ja gesehen, weil ihn einer verfolgt hat.
Ja. Also, und der war ja bei Tageslicht auch draußen.
Mhm. Okay, ihr seht hier jetzt nicht auf Kevins Seite. Also er hätte diese Situation anders lösen können, als hier tatsächlich lebensgefährliche, das werden wir dann auch noch sehen, lebensgefährliche Fallen aufzustellen.
Ganz ehrlich, jeder vernunftbegabte Mensch, und da schließe ich jetzt die Eltern vom Kevin mit ein, als nicht nur den Kevin, hätte als erstes irgendwie einen Kontakt zur Polizei aufgenommen in der Situation. Wenn sie spätestens draufkommen, Kevin ist nicht da.
Und der Film dauert an der Stelle schon circa 50 Minuten.
Ja, ganz genau. Beziehungsweise, wenn der Kevin auch mit 8 Jahren, ich hoffe, dass meine Kinder so weit sind, dass, wenn sie in einer Notsituation sind, dass das Vertrauen einfach da ist, dass sie zur Polizei gehen und sagen, ich brauche Hilfe. Auch das, oder zu einem Nachbarn, der mir möglicherweise dann weiterhilft. Aber irgendwie ist die Dramaturgie des Filmes halt wichtiger als die Vernunft.
Ja, ich wollte gerade sagen, als Zuseher sind wir froh, dass Kevin hier nicht anscheinend der vernunftbegabte Mensch ist und sich für diesen sehr eskalierenden Weg entscheidet. Aber jetzt noch eine Frage, weil du kennst dich ja auch mit amerikanischem Recht aus, weil du dort studiert hast.
Schauen wir mal.
Dort gibt es ja sowas, ich glaube, das heißt irgendwas in die Richtung Stand-Your-Ground-Recht, da hört man immer wieder von Einbrüchen, also Einbrechern, die dann während der Tat von den Hausbewohnern erschossen werden und die Schützen werden dann in der Regel, so hört man das zumindest, dann nicht dafür belangt, wegen diesem Recht. Würde das hier vielleicht greifen?
Möglicherweise ja, also wenn ich... Tatsächlich, das geht in Amerika etwas weiter als bei uns, zum Beispiel die schlichte Notwehr, die so etwas entschuldigen würde, dass ich jemanden verletze oder auch eine Nothilfe. Es gibt das Recht, und das geht quasi auf die Cowboy-Zeit in Amerika tatsächlich zurück, dass ich mein Haus und mein Eigentum einfach mit Waffengewalt verteidigen darf. Damals war es natürlich sehr sinnvoll in einem Land, das irrsinnig groß ist, wo Räuberbanden umhergestreift sind, wo die Ureinwohner vielleicht auch beleidigt waren, dass jemand jetzt ihr Land weggenommen haben, war es möglicherweise tatsächlich notwendig, dass ich mich mit Waffengewalt verteidigen muss und auch meine Familie schützen muss. Das hat Amerika aber nie mehr weggekriegt, dass das nicht sehr besonders sinnvoll ist in Millionenstädten wie New York und so weiter. Ist am Ende des Tages eine politische Debatte für uns Mitteleuropäer, aber gar nicht verständlich. Die dürften das tatsächlich. Ich muss aber trotzdem nachweisen, dass ich Angst um mein Leben hatte, beziehungsweise um das Leben irgendjemanden anders. Dann ist da theoretisch ein Freispruch möglich und wird auch sehr oft exerziert.
Mhm. Ja. Und das ist
Einwand nur, aber bei der doch sehr lange dauernden Vorbereitungshandlung unterstelle ich ja doch, dass da die Notwehr nicht mehr zu tragen kommt, weil sie ja in einem gewissen zeitlichen Nahkonnex zur Bedrohung stehen muss, oder?
Ganz klar, da bin ich bei dir. Meine Ausführungen war jetzt ja tatsächlich nur auf das Abwehren mit Waffengewalt, wenn jemand bei mir versucht einzudringen, gar nicht auf den Film bezogen.
Okay, ja. Also die Farbkübel werden hier dann wieder zur Disposition gestellt.
Also der will jemanden verletzen. Also so wie das aufgebaut ist, nimmt er das...
Man sieht es auch in seinen Augen.
Ja, das macht ihm Spaß. Das sind die heutigen Amerikaner jetzt.
Also Kevin, auch ein bisschen ein Sadist, das kann man wahrscheinlich nicht leugnen, aber natürlich wäre dieser Film nur halb so lustig, wenn er hier großes Mitleid mit Kevin und Marv gehabt hätte. Schauen wir in die nächste Szene.
Die heißt nicht Kevin, da heißt ja nur einer Kevin.
Marv und Harry.
Ja, genau. Harry und Sally wollte ich jetzt sagen, aber das war was anderes.
Auch ein guter Film übrigens.
Marv, einer der Einbrecher, geht durch die Kellertür und er ist schon ziemlich pisst, weil er hat schon vorher einiges mitmachen müssen und hat es jetzt endlich reingeschafft und geht durch diesen dunklen Keller. Vor ihm dann ein Lichtschalter an so einer Schnur und er will den aktivieren. Ja, was jetzt passiert ist, dieser Lichtschalter war nicht mit dem Strom verbunden, sondern mit einem Bügeleisen, das dann aus großer Höhe auf seinen Kopf gefallen ist. Und ich habe mir die Mühe gemacht, mitzustoppen, wie lang dieses Bügeleisen gefallen ist. Es waren in dem Film deutlich mehr als 3 Sekunden und ich habe das nicht selbst eingerechnet. Ich habe da so einen Rechner gefunden und habe eben das mit Fallhöhe und so eingestellt. Und laut dieser Rechnung oder dieser Formel müsste dieses Bügeleisen dann mit ca. 120 km/h ins Gesicht von Marv mit der Eisenseite voran und wahrscheinlich ca. 1 Kilo Gewicht oder vielleicht etwas mehr gefallen sein. Wäre das ein Mordversuch? Also hat Kevin hier den Tod in Kauf genommen?
Ja. Ich würde es auch sagen, ja, tatsächlich.
Ja. Also, wie gesagt, wir können jetzt noch ein viertes Mikrofon herstellen, unsere Gesundheitsredakteurin Martina Marx reinholen und die sagt uns nachher über Wirbelverletzungen irgendwas. Aber ja, tatsächlich, mir war das auch nicht bewusst, um Geschwindigkeit, Fallgeschwindigkeit, Kilo von einem Bügeleisen kenne ich jetzt doch irgendwie, hielte ich durchaus für möglich, dass er das in Kauf genommen hat. Die Frage ist nur da aber tatsächlich, ob Kevin immer noch eingedenk dessen, dass er 8 Jahre alt ist, sich alle Bandbreiten dessen, was er vorbereitet hat, dann auch bewusst war.
Mhm. Man muss auch dazu sagen, man kann ja dann diese Höhe auch ermitteln aus der Fallzeit und die würde dann ca. 60 Meter oder etwas mehr, glaube ich, sogar betragen. Und so hoch ist das Haus der McAllisters das auch nicht. Also vermute ich, waren diese 3 Sekunden oder mehr als 3 Sekunden Fallzeit eine dramaturgische Überspitzung des Films, was hier auch wieder die Beurteilung schwieriger macht.
Jedenfalls, ja.
Ja, also, aber ich weiß nicht, wie viele Gutachter es gibt für Bügeleisen, die durch den Wäscheschacht fallen in Österreich. Also,
aber wir finden sicher einen.
Aber es kostet dann wieder und das kommt auf die Fragestellung dran.
Ja, nein, ist wirklich ein interessanter Zugang. Aber die andere Frage ist, musst du ja damit rechnen, dass der Marv, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der Marv ist oder der andere, darunter stehen bleibt die ganzen 3 Sekunden oder ob er sich weiter bewegt oder ich meine, offensichtlich sind es ja nicht die intelligentesten Einbrecher, muss man auch sagen, an der Stelle jetzt einmal.
Ja, Marv hat sehr lang nach oben geschaut und dieses Bügeleisen auf sich fallen gesehen. Das habe ich vorher auch nicht beschrieben.
Das kommt mir ein bisschen vor, so wie bei diesem Austin Power Film, wo da diese Straßenwalze auf einen zufällt und man sieht dann, wenn die Kamera nach hinten fährt, dass die eigentlich kilometerweit weg ist und der bewegt sich einfach nicht. Also vielleicht ist das auch, ich würde da eher sagen, er hat da schon in Kauf genommen.
Also man könnte, worauf du jetzt hinaus willst, dass es vielleicht kein, ich glaube, das nennt sich dann qualifizierter Versuch war.
Ja, das, was wollte er? Ich meine, er wollte ihn sicher verletzen und hat auch den Tod möglicherweise in Kauf genommen, wenn er gewusst hätte, wie die Fallgeschwindigkeit und ja, wenn man das einem 8-Jährigen zurechnen kann.
Mhm. Sagen wir im Zweifel jetzt für den Angeklagten.
Vielleicht eher ja, aber ich meine, dass er drüben stehen bleibt, ja, ist vielleicht auch ein bisschen blöd von ihm.
Ja.
Mit Schuld am eigenen Tod.
Ich glaube, das ist selten ausgesprochen worden.
Nein, nie.
Gut. In der nächsten Szene kommt unsere, ja, auch schon eine relevante Protagonistin vor, nämlich die Vogelspinne. Mhm. Die Vogelspinne, ja, die krabbelt ja immer wieder mal durchs Bild und irgendwann krabbelt sie über Marv und der versucht sich ihrer zu entledigen und die Vogelspinne, die bleibt dann auf seinem Komplizen Harry liegen und Marv mit dem Brecheisen bewaffnet macht dann das. Also Harry liegt am Boden.
Was soll denn das, Marv?
Die Spinne Harry? Auf seinem Brustkorb.
Bewegen! Marv! Nicht!
Bewegen. Er hält das Brecheisen in der Hand.
Marv, was machst du denn? Marv!
Ha! Hab ich getroffen?
So ein Mist!
Hab ich getroffen?
Er hat nicht getroffen. Das können wir jetzt für die 200 Personen auflösen.
Nein, er hat schon getroffen, aber nicht die Spinne.
Ja, man hat es knacksen gehört. Es sind da ein paar Rippen gebrochen, würde ich jetzt mal sagen. Und die Vogelspinne ist ihres Weges gegangen. Das heißt, er hat sich zumindest mal nicht schuldig gemacht in dem dessen, dass er da fremdes Eigentum zerstört hat, weil die Vogelspinne, auch wenn sie jetzt so frei herumläuft, kehrt ja irgendwem. Das wäre jetzt auch wahrscheinlich wieder nicht das, woran ihr beide gedacht habt in der ganzen Situation. Schön, dass ihr mich habt, die Dinge seht, die gar nicht vorkommen. Nein,
tatsächlich habe ich, bitte, Entschuldigung.
Nein, ich wollte gar nicht sagen, ich höre nur begeistert zu und ob deiner Kreativität.
Tatsächlich war das auch ein Gedanke von mir.
Okay.
Aber
ich habe das Skript wieder mal nicht gelesen.
Das habe ich gar nicht reingeschrieben, da ist nur die Begrüßung drinnen. Ich habe mir gedacht, er geht davon aus, dass von dieser Vogelspinne eine Gefahr ausgeht und will diese Gefahr abwenden. Ich weiß nicht, auf welcher Rechtsgrundlage man das machen kann, aber ich nehme an, das wäre möglich. Also wenn ich jetzt von einer Schlange, einem Tiger oder einem Elefanten bedroht wäre, muss es mir doch erlaubt sein, mich irgendwie davor zu schützen, oder? Und könnte er so argumentieren hier?
Ja, er schützt ja wen anderen und nicht nur sich selber. So gesehen ist das schon in Ordnung. Glaub auch in der Rechtsgüterabwägung, du stirbst vielleicht durch den Biss dieser Vogelspinne, abgewogen zu, du hast 3 Rippen gebrochen oder was auch immer er jetzt geknackst hat in dem Film, glaube ich, fällt die Rechtsgüterabwägung zugunsten dieses, wer war das jetzt? Der Harry hat gedroschen, oder?
Der Marv hat zugeschlagen, der Harry ist am Boden gelegen.
Okay.
Dazu muss man sagen, man stirbt in der Regel als erwachsener Mann nicht vom Biss einer Vogelspinne, aber das müssen die ja nicht gewusst haben.
Ja, also im Großen und Ganzen nichts mehr hinzuzufügen zu ihren Ausführungen. Ich bin da ganz bei dir, dass ich sage, okay, das ist eine Abwägung. Wenn er denkt, das ist eine Lebensgefahr und er kann mit diesem Schlag diese Lebensgefahr abwenden von einer dritten Person und möglicherweise schützt er sich eben sich selbst auch noch damit, dann sind die 3 gebrochenen Rippen sicher der kleinere Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des anderen und rechtfertigbar. Ich meine, das Zweite ist noch einmal angesprochen, die sind nicht die Intelligentesten. Die Frage ist ja, wie geschäftsfähig die überhaupt sind oder deliktsfähig teilweise. Also das teilweise ist das ja schon am Rand zur, ich weiß nicht, Selbstbestimmtheit und so weiter. Ja. Also das ist auch ein Gedanke, den man sich im Hinterkopf behalten soll. Also nicht nur der Kevin ist ein junges Kind, das vielleicht nicht alles einsieht, was er tut. Vielleicht kann man das da auch ein bisschen argumentieren.
Ich habe mir nur bei der Szene auch einen anderen Gedanken jetzt einmal ein bisschen reingesponnen, der tät mich euer beider Impuls dazu interessieren. Angenommen, der Film würde jetzt im Jahr 2025 veröffentlicht werden und da würde permanent eine Vogelspinne durch herumkrabbeln. Und er wäre dann aber nicht mit einer sogenannten neumodischen Triggerwarnung versehen. Achtung an alle Menschen, die Arachnophobie haben, da läuft halt was herum. Könnten die Leute dann, und da ist jetzt der Zivilrechtler neben mir gefragt, den Filmverleiher auch den Produzenten oder so irgendwie, dann dafür belangen, dass sie darin mit Inhalten konfrontiert werden, die ihnen jetzt vielleicht nicht irgendwie, wo sie keine Vorwarnung erfahren durften?
Also da möchte ich wieder mal zwischen dem amerikanischen und dem österreichischen System unterscheiden. Also tatsächlich ist der Gedanke, den du hast, in Amerika gar nicht so abwegig. Also wenn ich quasi Strafzahlungen dafür machen muss, wenn ich meinen Hund in der Mikrowelle trocknen möchte und der stirbt dann daran oder explodiert sogar mir wird vorgeworfen als Hersteller der Mikrowelle, ich habe nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich jetzt keine Tiere da drin trocknen darf und deswegen werde ich schadenersatzpflichtig, ist das nach dem amerikanischen System durchaus wieder denkbar. In Österreich gibt es gerade für Filme, das habe ich gerade vor kurzem im Ö1 nämlich gehört, eine Kommission, die sich diese Filme anschaut und ganz genau bewertet, für welche Altersgruppe und so weiter das ist. Also ich tue mir schwer zu sagen, nur weil da jetzt ein Film ist und möglicherweise eine Spinne durchlaufen wird irgendwann einmal, machen sich die pauschal jetzt schadenersatzpflichtig nach dem österreichischen Recht. Möglicherweise muss ich dann einfach das Alter hinaufschrauben oder so, aber ich kann einfach nicht vor allem warnen. Also irgendeine Selbstbestimmtheit sollte man dann doch oder Selbstreflexion doch haben, wenn man ins Kino geht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mit meiner Meinung allein bin oder ob das jetzt rechtlich korrekt ist, weil damit habe ich mich tatsächlich im Vorfeld nicht auseinandergesetzt.
Eine Kleinigkeit ist jetzt noch untergegangen von der vorigen Szene. Nachdem Marv eben seinen Komplizen Harry da mit dem Brecheisen eine verpasst und ein paar Rippen vielleicht bricht, schlägt Harry zurück und verpasst ihn dann ein paar Retourschläge. Das wäre dann eine astreine Körperverletzung, oder?
Ja, ich meine, er ist vielleicht auch im Schock, weil ihm gerade ein paar Rippen gebrochen worden sind, aber tatsächlich schlägt er zurück und zumindest das ist aus meiner Sicht leichter argumentierbar.
Ja. Schauen wir uns vielleicht jetzt noch die letzte Szene an.
Hey, ich rufe jetzt die Bullen!
Die spielt sich im Freien ab.
Ich habe eine bessere Idee, komm schon!
Kevin läuft jetzt zum Haus seiner Nachbarn und geht dort in den Keller. In der Erwartung, dass ihn die beiden Einbrecher verfolgen. Der Keller ist überflutet, weil die feuchten Banditen, die sich Marv und Harry nennen, die Angewohnheit haben, den Wasserhahn aufzudrehen, nachdem sie eingebrochen sind.
Diesmal warst du nicht so schlau. Komm gefälligst her, du kleines Schweinchen!
Und sie haben Kevin überrascht eben und sind ihm nicht gefolgt, sondern sind ins Innere des Hauses anstatt in den Keller. Er ist dann raufgegangen und dort haben sie ihn dann geschnappt. Was habt ihr hier entdeckt, was für unsere Übung heute relevant sein könnte?
Ja, zumindest wieder Sachbeschädigung durch das Überschwemmen des Hauses.
Mhm. Sogar definitiv mit Wertqualifizierungen. Ja. Also da, was ist es, 350.000 oder so irgendwas?
Also das, da werden wir in die Nähe kommen.
Ja,
und nach heutigen Standards.
Nach heutigen Standards und da, wenn es den ganzen Wasser und Keller unter Wasser setzt, ist das absolut wertqualifiziert, würde ich jetzt einmal behaupten. Beim Kevin bin ich mir jetzt nicht unklar. Er dringt ja jetzt nicht durch Gewaltanwendung in das Haus der Nachbarn ein, sondern muss einfach nur so diese Kellerklappe öffnen. Mhm. Also Einbruch ist es jetzt in dem Sinne nicht, weil er ja keine Gewaltanwendung, keine physische Gewalt anwenden muss oder sonst irgendwie eine List anwenden muss, um in das Haus zu gelangen.
Das Hausfriedensbruch?
Ich bin da am ehesten bei einer Besitzstörung, wenn ich da hingehe. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es ja auch ein Selbstschutz wieder, dass er quasi flüchtet und da reingeht. Also es gibt dafür wohl auch eine Rechtfertigung, aus seiner Sicht zumindest. Also sein Eingriff ist sicher kein wesentlicher.
Die Frage ist, um welche Uhrzeit sich das Ganze abspielt, ob wir da nicht schon ein Vergehen nach dem Kärntner oder Steirischen Jugendschutzgesetz haben, dass das Kind zu spät auf Nacht allein auf der Straße ist.
Das kann natürlich auch sein.
Ja, dazu kommen wir noch, zu dieser ganzen Aufsichtspflichtgeschichte kommen wir noch. Ich würde gerne noch diese Szene kurz fertig beschreiben, die habe ich jetzt auch nicht mehr drinnen, aber es kommt dann im Anschluss eben der Marvy, eben der vermeintliche Serienmörder, mit dem sich Kevin inzwischen versöhnt hat und was ein sehr emotionales Aufeinandertreffen gibt und ein sehr schöner Moment in diesem Film. Und der kommt ihm hier zur Hilfe und verpasst Marv und Harry dann von hinten einen mit der Schneeschaufel. Also er zieht so richtig durch, um Kevin ja so zu retten. Das wär dann eigentlich eine Nothilfe, oder?
Ja, ja. Das geht auch durch und dadurch, dass er nur tatsächlich ein einziges Mal zuschlägt, ist das dann auch kein Exzess, meiner Meinung nach. Also er könnte ja auch anders, gell?
Ja.
Also ein paar Mal drauf zuschlagen, dann vielleicht noch die Person, so sie ja irgendwie eine Platzwunde hat, dann das Salz, das er auf die Straße schaut, in die Wunde reinsalzen. Warum denn? Du schaust doch auch so eine Filme, sonst du jetzt.
Bitte. Großartig, ja. Ich bin ein Splash-Film-Fan, möchte ich nur an der Stelle sagen.
Ja, also das heißt, er hätte ja da diesen Nothilfehandlung weitaus extensiver führen können, macht es aber nicht, sondern macht wirklich das gelindeste Mittel. Mhm. Einmal zack drüber mit der Schneeschaufel und das geht.
Das heißt, er hätte nicht zuvor sagen oder versuchen müssen, die jetzt zu überreden, zu sagen, hey, ich bin jetzt hier, Achtung, bitte lasst den Kevin frei, sonst rufe ich die Polizei. Also es war schon der Situation oder der Dringlichkeit dieser Situation angebracht, jetzt hier mit der Schneeschaufel zuzuschlagen.
Also ich sehe das so ähnlich wie du, also ich sehe auch eigentlich als sehr schonendes Mittel, um das Ganze zu bereinigen, weil die sind ja durchaus gewaltbereit, die zwei, und sind gerade dabei, quasi auf einen Achtjährigen loszugehen, den möglicherweise zu entführen oder noch Schlimmeres anzutun, weil er sie quasi jetzt im Film eine Stunde lang selbst verletzt hat, wer weiß. Also wie gesagt, die sind nicht die intelligentesten und die Urinstinkte sind vielleicht so stark. Also ich halte das auch für ein sehr schonendes Mittel, um die Sache jetzt einmal zu bereinigen in der Situation. Weil bis die Polizei kommt oder ich, wenn ich mit denen reden anfange, sie sind ja trotzdem zu zweit, auch gegen mich als Erwachsener. Ich halte es für rechtfertigbar, ja.
Kommen wir zu dem über allem schwebenden Thema, nämlich der Verletzung der Aufsichtspflicht durch die Eltern. Ich habe das beide schon vorher angesprochen. Ich habe mir gedacht, das passt jetzt zum Schluss nochmal besser, weil man jetzt auch die Umstände kennt, die Konsequenzen dieser ganzen Geschichte des Alleinlassens, Kevin, der Gefahren, in der er geraten ist, der Taten, der er sich vielleicht auch selbst schuldig gemacht hat. Wie lautet da eure Einschätzung?
Also die Eltern von Kevin kommen in meiner Beurteilung ganz, ganz schlecht weg. Sie haben Obsorge- und Aufsichtspflichten. Diese Pflichtverletzungen sind insbesondere gegenüber den eigenen Kindern in einem Alter von 8 Jahren aus meiner Sicht auch unverzeihbar. Also sie hätten schon viel früher besser reagieren müssen und können. Und sie haften auch für alles, was quasi jetzt Kevin in dieser Situation passiert oder auch anstellt oder anderen antut. Wie gesagt, das Vernünftigste wäre gewesen, Kontakt mit den Behörden aufzunehmen und zu sagen, da ist ein Kind alleine.
Das hat sie versucht, aber die Mutter, das muss man dazu sagen. Das, aber das reicht nicht
das
aus.
Das reicht nicht aus. Es gibt noch Jugendwohlfahrtsträger, es gibt die Feuerwehr, es gibt, ich weiß nicht, es gibt so viele, es gibt Nachbarn, die helfen hätten können und so weiter. Also das wäre wohl das Offensichtlichste und Beste gewesen. Das Beste wäre natürlich gewesen, wenn sie nicht vergessen hätten. Und die Gefährdung des Kindeswohls ist aus meiner Sicht beim Achtjährigen, der da alleine ist, evident. Also das kann man nicht wegreden und auch die Verantwortung der Eltern ist einfach da, ja.
Ja, kann ich jetzt ganz und gar nicht widersprechen.
Ihr seid beide Eltern, euch noch nie passiert?
Naja, ansonsten würden wir es definitiv nicht in einem Podcast sagen.
Das
wäre das Dümmste, dass du aus einem True Crime Podcast mit fiktionaler Geschichte plötzlich deine eigene Geschichte strickst.
Ich kann hier etwas Exklusives herauslocken. Nein, ihr seid natürlich hervorragende Väter.
Das würde ich so auch nicht sagen. Aber
meine Kinder schon.
Meine wahrscheinlich auch. Aber eine der größten Ängste tatsächlich in meinem Leben waren es, wie die Kinder noch kleiner sind. Und bei mir war es üblich, dass meine Frau grundsätzlich zum Beispiel in der Früh die Kinder in den Kindergarten gebracht hat. Die sind jetzt älter. Wenn ich das einmal tun musste und ich in der Früh bin ich oft zerstreut, weil ich schon an die Arbeit denke, dass hinten dann, weiß ich nicht, der Zweijährige sitzt in einem Sommertag und ich den schlichtweg vergesse. Das war einer der größten Ängste, die ich ausgestanden habe tatsächlich, wie die Kinder klein waren, dass ich sowas Banales vergessen würde. Mhm. Ich meine, es ist zum Glück nicht passiert, aber man hört davon immer wieder und ich kann mich da durchaus reinversetzen, dass ich denke, du bist oft mit dem Kopf schon im Beruf so voll, vielleicht weil in einer Stunde eine große Verhandlung losgeht, auf die du dich wochenlang vorbereitet hast, hast hinten dein Kind und vergisst dann schlichtweg, das Kind in der Kinderkrippe abzugeben, parkst irgendwo im Sonnenschein bei 30 Grad und vergisst drauf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine meiner Urängste gewesen, wie die Kinder klein waren.
Kann ich die insofern nehmen, als mir tatsächlich ein bisschen was Ähnliches passiert ist. Ich hätte meine Tochter am Fahrradsitz in die Kindergruppe bringen sollen. Es hat jemand angerufen, ich habe mir einen Knopf ins Ohr getan und habe telefonieren angefangen und bin dann halt nicht nach links Richtung Kindergruppe gefahren, sondern rechts Richtung Redaktion. Da war ein kleiner Anstieg und ich habe mir gedacht, warum ist es heute so schlecht? Warum fahre ich so schlecht? Fahrrad, das ist irgendwie so schwer. Und da ist mir doch aufgefallen, dass da hinten jemand lachen beginnt. Und dann ist mir plötzlich bewusst geworden, ah, ich bin nicht nur sowieso, wie ich selten ganz allein bin, diesmal wirklich nicht ganz allein. Hat dann ein bisschen länger gedauert, bis ich in die Redaktion gekommen bin. Aber wir haben einen super schönen Vormittag gehabt mit einer extra Radlrunde. Es passt schon.
Sehr gut.
Jetzt ist doch die Crew Tram Story gekommen.
Meine Frau kennt die Geschichte und die Kinder hören sie mit Liebe. Also es passt schon.
Zur Verteidigung jetzt noch der McAllisters. Mhm. Also ich komme auch aus einer Familie, aus einer kinderreichen Familie. Wir waren zu viert. Sowas ist nicht passiert, das kann ich gleich vorweg, also da kann ich dazu sagen, sowas ist meinen Eltern nie passiert, wie bei den McAllisters, aber es ist, ich sag's mal so, leichter nachvollziehbar, wenn das ein kinderreicher Haushalt ist, dass sowas passiert. Und man hört es ja auch immer wieder, ich glaube, wir haben heuer auch wieder ein, zwei Mal die Meldung gehabt, dass ein Kind irgendwo bei einer Autobahnraststätte vergessen worden ist, weil halt ja, keine Ahnung, 4, 5 Kinder herumwusteln, aufs Klo gehen und man ist irgendwie im Stress, fährt weiter und kommt dann erst vielleicht ein, zwei Ausfahrten später drauf, dass da irgendwas nicht passt.
Hm. Ich meine, in Zeiten der Handys ist das vielleicht jetzt auch nicht das große Problem. Ich meine, mein Großer ist 11, der hat jetzt seitdem er 10 ist ein Handy, der Kleine noch keins. Aber auch das ist zumindest einer der wenigen Vorteile, die die jetzige Zeit mit sich bringt und auch diese Handy-Affinität, gegen die ich sonst eigentlich sehr stark eintritt.
Aber kommen wir noch einmal auf einen anderen Aspekt des Films zu sprechen, würde ich jetzt mal sagen. Es werden da ja doch relativ viel Schäden am Haus, einerseits der Nachbarn, andererseits aber auch am Haus der McAllisters angerichtet. Wie ist das jetzt eigentlich tatsächlich mit den zivilrechtlichen Folgen, lieber Michael? Weil natürlich, die Banditen machen den einen Teil des Schadens, zum Beispiel beim Nachbar, aus. Da würde ich es jetzt einmal als unstrittig bezeichnen, dass der Schaden den Banditen zuzurechnen ist. Die müssen dafür auch zivilrechtlich gerade stehen, was sie eh nicht machen werden können und so weiter. Aber im Haus der McAllisters, wo ja auch das eigene Kind einen gewissen materiellen Schaden verursacht hat, durch die eine oder andere Umbaumaßnahme im Zuge dieser Abwehrvorbereitungshandlungen, einer Teil ist aber natürlich auch diesen Banditen wieder zuzurechnen. Wie ist denn da die Aufteilung oder ist das nachher dadurch, dass das ja alles unter diesen Einbruchsversuch und dessen Abwehr zu subsumieren ist, alles denen und deren Vermögenssphäre zuzurechnen, der Schaden? Oder trifft er auch die Eltern von Kevin allein Vermögensschaden, weil sie ja ihr Kind unbeaufsichtigt haben lassen oder eben Aufsichtspflichtungen verletzt haben?
Das ist eigentlich eine sehr diffizile Frage, weil ich glaube, dass es da mehrere Lösungsansätze geben kann, egal oder wie man auch argumentiert, und dass möglicherweise durchaus verschiedene Haftungsansprüche vorhanden sein können. Also wenn wir jetzt im österreichischen System bleiben, wäre wahrscheinlich im Hintergrund zumindest eine Haftpflichtversicherung fürs Haus abgeschlossen, das die Familie umfasst. Grundsätzlich haben wir ja gesagt, haften einmal die Eltern schon aufgrund ihrer Absorgeverletzung für einige Schäden, die der Kevin anrichtet. Aber die Frage ist, gerade im Zusammenhang mit der Abwehr von so einem drohenden, vielleicht möglicherweise noch größeren Schaden, der durch einen Einbruch entstanden wäre oder sein hätte können, ob in diesem Fall, ich argumentiere, das ist ja ganz unabhängig jetzt von der Aufsichtspflichtverletzung, immerhin hat der Kevin mit gewissen Handlungen vielleicht verhindert, dass wertvolle Uhren, Bilder, Gemälde, Bargegenstände, die möglicherweise diesen Schaden bei Weitem übersteigen würden, abwendet. Ich bin natürlich hypothetisch, der Film gibt darauf ja keine Hinweise, wie viel Vermögen da tatsächlich da ist, aber aufgrund des Hauses gehe ich einmal davon aus, dass es durchaus eine wohlhabendere Familie ist. Vielleicht sind sie auch Zahnärzte, wenn er so mit der Zahnbürste und seinem Fachwissen am Anfang glänzt, ich weiß es jetzt nicht. Aber wie gesagt, in so einem Fall kann durchaus sein, dass die Versicherung dafür gerade stehen muss in einem zweiten Schritt auch. Die Haftung der Einbrecher wäre natürlich auch wieder immanent in so einem Fall. Die werden es halt nicht zahlen können. Aber es sind da durchaus mehrere Konstellationen denkbar. Und man müsste dann halt schauen, wie der Sachverhalt tatsächlich dann am Ende des Tages gewesen ist.
Mhm. Dazu kann ich noch anmerken, das sieht man dann in der Auflösung des Films ganz am Schluss, als die Familie nach Hause kommt. Auf wundersame Weise ist da alles in Ordnung und Kevin erzählt seinen Eltern ja auch. Also sie fragen ihn, wie das war, als er alleine zu Hause war, und er sagt, ja, es war langweilig. Und ja, erwähnt hier nicht, dass es zu diesem ganzen Drama gekommen ist, und man sieht auch keinen Schaden mehr. Also er hat das irgendwie geschafft, dann über Nacht alles wieder in Ordnung zu bringen.
Ja, Deus ex machina, sagen die Lateiner dazu.
Ja, genau. Vielleicht noch einen Gedanken, den ich gehabt habe ganz am Schluss. Wenn dann die Einbrecher verhaftet werden und so weiter, da ist dann schon die Polizei wieder im Spiel. Und ich glaube, möglicherweise gibt es da dann auch in dem Punkt die Verantwortung des Polizisten oder der Polizei, die quasi diese Verbrecher da gefangen nehmen. Denen muss ja irgendwie auffallen, da ist ein 8-Jähriger alleine. Mhm. Das ist aus meiner Sicht schlichtweg zu wenig, dass ich jetzt einmal die Verbrecher mitnehme und mich in dem Fall jetzt nicht um den 8-Jährigen kümmere, der das alles irgendwie abgewehrt hat und plötzlich da ist und so weiter, und dass ich nicht hinterfragen anfange als Polizist, warum ist das so?
Das wäre das eine Dienstpflichtverletzung oder in welche Richtung, wovon sprechen wir dann da?
Ja,
durchaus. Oder ist Ihnen von Amts wegen jetzt irgendwie im Zuge der Ermittlungen zur Kenntnis gekommen, dass es da einen Umstand geben muss, den müssen Sie ja nachgehen?
Ganz genau. Also von Amts wegen nachgehen, zumindest nachfragen. Sie haben auch die Möglichkeit, das Kind bei Gefahrenverzug einmal in Obsorge zu nehmen. Sie müssen mit einem Jugendwohlfahrtsträger Kontakt aufnehmen, die ja dafür geschult sind dann. Also zumindest, ja, Dienstpflichtverletzung. Also ich gehe schon davon aus, dass das in der Verantwortung der Polizei liegen würde, dann in so einem Fall einmal zu schauen und zu helfen, was da passiert ist von sich aus.
Und in der Szene gibt es ja noch ein weiteres Momentum, wo die beiden Banditen ja auch meines Erachtens nach, indem sie Kevin anschauen und ihm so drohen, ja, den würde jetzt durchaus sagen, die gefährliche Drohung erfüllt lassen, weil sie haben ja, schon probiert, ihn umzubringen oder zumindest schweres körperliches Leid zuzufügen. Und wenn von so einer Person noch einmal eine Drohung ausgestoßen wird, ich glaube, noch einmal ein Haken unter ein Delikt setzen, oder?
Natürlich, das ist das nächste Delikt, selbstverständlich. Diese Drohung am Schluss, absolut. Und dass er da Angst um Leib und Leben haben muss, dass es durchaus ernst gemeint ist, haben wir vorher 2 Stunden im Film gesehen.
Also zusammenfassend kann man sagen, es ist ja augenscheinlich, nennen das Juristen, glaube ich, gerne, dass Harry und Mafia die Verbrecher sind, die Bösewichte. Aber bei genauerer Betrachtung zeigt sich ein sehr viel diffizileres Bild und dass alles nicht ganz so einfach ist. Ich glaube, damit haben wir diesen Film hinlänglich besprochen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sorry für diese Spoiler, aber 35 Jahre später, glaube ich, kann man das vertreten. Schaut ihn trotzdem an. Es ist wirklich ein Juwel der Unterhaltung, nicht nur für Kinder. Ich habe auch jetzt, wie ich den vorher noch einmal geschaut habe, sehr, sehr herzhaft lachen müssen. Danke, Michael Wohlgemuth, dass du uns heute mit deiner Expertise heute bereichert hast. Und danke auch Thomas Tschick. Du hast ja selbst einen Podcast, Maurer und Tschick. Habt ihr da auch eine Weihnachtsfolge, die sich unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht im Anschluss gleich anhören können?
Ja, wir haben aktuell eine Adventfolge mit der deutschen Journalistin und Podcasterin Jagoda Marinic. Da sprechen wir auch viel über den Heiligen Geist in der Politik. Wird ein bisschen kompliziert und komplex. Und am zweiten Weihnachtstag, glaube ich, ist das, also 26. Dezember, da haben wir eine Jahresrückschau sozusagen mit Peter Klien. Den kennt man auch. Der hat gerade eine Romib dafür bekommen, dass er der beste TV-Journalist des Landes ist. Es hat ihn selbst ein bisschen entsetzt, hat er mir gesagt, weil eigentlich sieht er sich als Satiriker, aber gut, sagt vielleicht auch mehr über das Land aus, als über die Arbeit, die er macht. Und für deine Zuhörerinnen und Zuhörer habe ich jetzt noch eine Empfehlung. Es gibt auf Spotify, das habe ich jetzt gerade einfach mal beschlossen, eine Umfrage, welchen Film wir nächstes Jahr besprechen wollen in dieser Konstellation. Entweder ist es Kevin allein in New York oder Die Hard. Also ist ja auch ein klassischer Weihnachtsfilm.
Das
ist
ein voller Weihnachtsfilm.
Ja, schon, oder?
Ja, eindeutig. Die Hard ist Weihnachten.
Ja, ich weiß, ich habe ihn mir noch nie unter den Gesichtspunkten angeschaut, aber ich habe es mir jetzt gerafft. Gibt es eigentlich mehr als den Terrorparagrafen, wo man es da reinpressen könnten? Was gibt es das sonst noch alles in der ganzen Ebene? Ja, ich merke, da habe ich jetzt gerade jemanden zum Nachdenken gebracht.
Großartig, jetzt habe ich ja Zeit zum Überlegen.
Ja, das werden wir dann Weihnachten 2026 erfahren. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Auch vielen Dank an den Mann hinter der Kamera, Lukas Kohlmeier, dass du uns hier heute filmisch begleitet hast. Euch, ja, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe es schon gesagt, aber nach 1:15 Redezeit passieren solche Fehler.
Du warst trotzdem ein hervorragender Ho-Ho-Host.
Den hätte ich fast vergessen nach einem Jahr. Dieses Zitat stammt aus dem Podcast des Vorjahres, den stelle ich auch in die Shownotes. Und ja, lasst es mich wissen, falls ihr Kevin allein zu Hause noch nicht gesehen habt. Das würde mich interessieren, ob es Menschen gibt, auf die das zutrifft. Und was mich auch noch interessieren würde, schreibt gerne in die Spotify-Kommentare, ob euch noch strafrechtlich oder anderweitig relevante Handlungen im Film aufgefallen sind, die euch ganz besonders wichtig sind, die wir hier vielleicht vergessen haben. Wir sind gespannt auf eure Nachrichten. Also bis zum nächsten Mal bei Delikt.
Schönen Tag.